بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Allerbarmers Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet und wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet und wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er unsere Sünden vergibt, dass er mit uns zufrieden ist, dass er uns Ikhlas gibt, dass er unseren Charakter verbessert, dass er uns unser nützliches Wissen mehrt, unseren Iman stärkt, denn er subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der zu imstande ist, und deswegen bitten wir ihn einzig und allein auch darum. Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala wie gewohnt weiter fortfahren mit dem Buch, mit dem Titel Der Glaube an die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wir waren am 11. Punkt angekommen, am 11. Überschrift angekommen. Und wie gewohnt werden wir zuerst einmal den Text gemeinsam lesen und zuhören, ein wenig erläutern und dann die entscheidenden Informationen noch einmal herausarbeiten und festhalten, was sollte man auf jeden Fall aus diesen Kapiteln, die wir heute vorhaben, verstanden haben. Wir werden heute, insha'Allah ta'ala, haben wir vor, drei Kapitel durchzugehen. Ein erster lautet, hinsichtlich der Namen und Eigenschaften Allahs zu berücksichtigende Grundsätze. Dann haben wir vor, Besonderheiten der Glaubenslehre der Ahle Sunnah. Und dann Prinzipien und Grundlagen des Erkenntnisgewinns und der Beweisführung in der Methodik der Ahle Sunnah. Diese drei Sachen möchten wir heute, inshallah ta'ala, möge Allah uns dafür die Kraft geben und die Gesundheit geben, dass wir das, inshallah ta'ala, durcharbeiten. Zunächst einmal, hinsichtlich der Namen und Eigenschaften Allahs zu berücksichtigende Grundsätze. Wie gesagt, das ist alles mehr oder weniger wie eine, es ist keine Einführung mehr, aber das sind alles, wie zu sagen, sozusagen Grundregeln, Spielregeln, an die wir uns halten müssen im weiteren Verlauf dieses Buches. Regeln, auf die wir immer wieder auch zurückgreifen, wenn wir über etwas über Allah subhanahu wa ta'ala erfahren, im Koran oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder auch dann später, wenn wir diskutieren, beziehungsweise wenn wir diskutieren mit Leuten, die anders glauben an diese Thematik, dann müssen wir wieder uns berufen auf diese Regeln. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wenn man mit jemandem diskutiert oder sich unterhält, der eine andere Meinung zu einem bestimmten Thema hat, dass man schaut, worauf ist seine Meinung aufgebaut. Denn wenn die Grundsätze schon unterschiedlich sind, dann ist es nicht verwunderlich, wenn die Meinungen auseinandergehen. Und dann kann man erst, da muss man einen anderen, muss man anders anfassen oder anders anpacken, wie man sagt. Tayyib, erstens, der Autor sagt, Gott bewahre ihn, jede vollkommene Eigenschaft, mit der Allah, preis sei ihm, beschrieben wird, ist die vollkommenste, erhabenste und höchste Form derselben. So wird der Gepriesene etwa hinsichtlich des Willens mit dessen vollkommenster Ausprägung geschrieben. Und diese umfasst Weisheit und den Eintritt dessen, was er will, subhanahu wa ta'ala. Er sagte, fa'alu lima yurid. Er tut alles, was er will. Also an dieser Stelle will der Autor dir, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir Barmherzigkeit schenken, der Autor will dir sagen, dass wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala etwas zuschreiben im Koran, durch den Koran oder durch die authentische Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann ist die Eigenschaft immer die vollkommene Eigenschaft in jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht. Er sagte zwar, subhanahu wa ta'ala, fa'alu lima yurid, er macht, was er will, er macht alles, was er will, er tut alles, was er will, aber dieses, er tut alles, was er will, sprachlich gesehen, könnte es auch Dinge einschließen, die für uns schlecht sind. Aber das glauben wir in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala nicht, denn er macht nur Dinge, die für uns subhanahu wa ta'ala gut sind. Und das sehen wir in einer anderen Ayah, Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, Allah will für euch Erleichterung, er will für euch nicht Erschwernis. Auch sein Wille, subhanahu wa ta'ala, er könnte wollen, wenn er wollte, er könnte ungerecht mit uns sein. Ist er aber nicht, subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil er hat sich selbst die Ungerechtigkeit verboten. Seht ihr, wir versuchen darzulegen, dass der Wille Allah subhanahu wa ta'ala in jeglicher Hinsicht perfekt ist, in jeglicher Hinsicht vollkommen ist. Denn bei einem Menschen, wenn ein Mensch mit einem Menschen machen lassen würde und sagen lassen, was er will, dann er würde seine Grenzen überschreiten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, sein Wille, das Ziel seines Willens ist immer Gutes für uns. Er möchte für euch Erleichterung und er möchte für euch keine Erschwernis. Und diese Ayah ist herabgesandt worden in Bezug auf was? In Bezug auf das Fasten, subhanallah. Das ist auch das Fasten, was dem äußerlichen Anschein nach eine Erschwernis für den Menschen darstellt. In Wirklichkeit ist es eine Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt der Autor nochmal, ebenso umfasst dieses sein Wollen als Ziel Erleichterung und nicht Erschwernis, wie Allah sagte, wie gerade gesagt haben, Surat al-Baqarah, Vers 185, Surah 2, Vers 185. Und es umfasst das Wollen, Gunst zu erweisen. So sagt der Gepriesene, وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Und Allah will eure Reue annehmen. Allah will eure Reue annehmen, eure Taube annehmen. Diejenigen aber, die den Begierden folgen, wollen, dass ihr vom rechten Weg völlig abweicht. Alhamdulillah. Ebenso verhält es sich in Bezug auf die Eigenschaft der Liebe, Allah subhanahu wa ta'ala. Und so beschreibt er sich selbst durch die höchste und erhabenste Form derselben. Und er sagte, يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. In Surat Al-Ma'idah, Vers 54, also Surah 5, Vers 54. So sagt er subhanahu wa ta'ala, die er liebt und die ihn lieben. Er beschreibt die Eigenschaft der gläubigen Menschen, die er liebt und die ihn lieben. Okay, was will er damit? Und eine andere Ayah heißt es, Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah liebt die Reumütigen, das heißt die Tauba machen, und er liebt diejenigen, die sich reinhalten. Al-mutatahhirin, natürlich al-mutatahhirin, Reinheit in jeglicher Hinsicht. In erster Linie die Reinheit im Herzen vom Aschirk und allem, was dazugehört, und die Reinheit auch in der Kleidung, beim Gebet und anderswo. Das ist in Surah Baqarah, Vers 222. Und ebenso sagt er subhanahu wa ta'ala, يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, er liebt die Gutestuenden. Surah Al-Baqarah wieder, Vers 195. Also das sind alles Beweise, dass diese Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala zusteht, die Eigenschaft der Mahabbah. Auf Deutsch übersetzt man das mit Liebe. Eine andere Ayah heißt Surah Al-Imran, Surah 3, Vers 146. Wallahu yuhibbu sabirin. Allah liebt die Standhaften oder die Geduldigen. Und so weiter. Der Autor sagt, er beschreibt sich selbst nicht etwa durch Begriffe wie Mail. Also jetzt, natürlich die Sache ist jetzt ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber es geht jetzt im folgenden Abschnitt um Folgendes. Es geht darum, wenn du einen Thesaurus aufschlägst. Ein Thesaurus ist ein Buch, bei dem man viele wo man ein Wort nachschlägt und dann findet man dazu wortverwandte Worte. Okay? Oder Synonyme. Zum Beispiel Haus, dann findest du wahrscheinlich das Palast, Wohnung und was in der Richtung. Und manchmal auch Synonyme. Im Arabischen gibt es auch natürlich, wie in der deutschen Sprache, Worte, die miteinander, was die Semantik angeht, was die Bedeutung angeht, wortverwandt sind. Okay? Und jetzt, zum Beispiel, was gehört dazu? Liebe. Der Autor erwähnt jetzt ein paar in der deutschen Sprache, auf Deutsch übersetzt meine ich, halt Wohlwollen, du willst für jemanden etwas Gutes, das ist zweifellos, passt das in die Gruppe der Liebe. Dann Zuneigung, auf Arabisch Ishq, und Leidenschaft, auf Arabisch Gharam. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat von all diesen Bedeutungen, all diese verschiedenen Namen oder all diese verschiedenen Nomen, hat er sich subhanahu wa ta'ala dasjenige zugeschrieben, was am besten ist hinsichtlich seiner Vollkommenheit. Okay? Und deswegen, das ist, was der Autor hier sagen will. Das heißt, auch diese verschiedenen Bedeutungen, diese verschiedenen Worte, sie geben alle ähnliche Bedeutungen her, in ihnen steckt impliziert fast ähnliche Bedeutung, aber von diesen Bedeutungen, welche davon hat Allah subhanahu wa ta'ala für sich gewählt? Die schönste und die vollkommenste. Das ist der erste Grundsatz, den wir in diesem Kapitel zusammen verstanden haben sollten. Zweitens, die Beschränkung auf das, womit Allah sich selbst beschrieb, und die Abstandnahme davon, ihm etwas zuzuschreiben, womit er sich selbst nicht beschrieb, solange es nicht der Bedeutung seiner Namen und Eigenschaften entspricht. Also, dieses Prinzip haben wir natürlich schon öfter gesagt, und das kommt jetzt nur ein bisschen hier an dieser Stelle ausgeweitet. Wir haben öfter gesagt, dass wenn wir über Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, dann niemand von uns hat Allah subhanahu wa ta'ala gesehen. Niemand von uns hat etwas gesehen, das so ist wie Allah subhanahu wa ta'ala, weil nichts ist ihm gleich, subhanahu wa ta'ala. Also brauchen wir eine Quelle, die uns über Allah informiert. Und da gibt es keine Quelle außer Allah selbst, subhanahu wa ta'ala. So, Allah azza wa jal, wir reden über ihn nur so, wie Allah über ihn selbst gesprochen hat, subhanahu wa ta'ala. Jetzt dürfen wir also keine neuen Begriffe erfinden, die wir Allah zuschreiben, sowohl als Namen als auch als Eigenschaften. Jetzt sagt der Autor aber einen Satz, solange es nicht der Bedeutung seiner Namen und Eigenschaften entspricht. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen, ob du jemandem einen Namen gibst oder eine Eigenschaft zuschreibst. Das auf der einen Seite. Das kannst du nur machen mit Quellenbeweisen. Oder ob du die Eigenschaft oder die Handlung, in diesem Fall von Allah subhanahu wa ta'ala, beschreibst. Wenn du die Handlung Allah subhanahu wa ta'ala beschreibst, dann kannst du Begriffe verwenden, die du ihm aber nicht als Name oder Eigenschaft zuschreibst. Und das ist, was er jetzt sagen will. Ich lese noch einmal vor. Die Beschränkung auf das, womit Allah sich selbst, die Bedingung war natürlich, solange, das ist wichtig, deswegen sage ich, unterbreche ich noch einmal, solange natürlich das, was ich sage, in den Rahmen dessen passt, was er über sich selbst gesagt hat. Subhanallah, logischerweise. Oder lesen wir erstmal den Abschnitt. Wir werden gleich auf ein Beispiel kommen. Die Beschränkung auf das, womit Allah sich selbst beschrieb, und die Abstandnahme davon, ihm etwas zuzuschreiben, womit er sich selbst nicht beschrieb, solange es nicht der Bedeutung seiner Namen und Eigenschaften entspricht. In diesem Fall aber, das heißt also, wenn wir etwas verwenden wollen, einen Begriff verwenden wollen, den er sich selbst nicht zugeschrieben hat als einen Namen oder eine Eigenschaft, und dieser Begriff entspricht aber seinen Namen und Eigenschaften, in diesem Fall aber, wird nur die Bedeutung auf ihre Entsprechung angewendet, nicht jedoch der Begriff selbst. Besonders, wenn dieser allgemein ist oder durch diesen Begriff sowohl Allah als auch einem anderen Lobpreis ausgesprochen werden kann. Dann ist es nicht erlaubt, diesen zu anzuwenden, außer in eingeschränktem Sinn, wie etwa der Begriff Al-Fa'il. Also, wenn zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagte über sich selbst, Fa'alun lima yurid, Surat Al-Buruj, Vers 16. Okay? Surah 85, Vers 16. Er hat sich selbst beschrieben als jemand, der macht, was er will. Subhanahu wa ta'ala. Fa'alun lima yurid. Du kannst jetzt kommen und sagen, also Fa'al heißt machend. Okay? Er ist derjenige, der macht oder derjenige, der tut, was er will. Fa'ala auf Arabisch heißt machen und tun. Jetzt stell dir mal vor, ich sage das jetzt natürlich auf Deutsch, damit wir es besser verstehen. Wenn wir diese Ayah übersetzen, wie es hier übersetzt heißt, er tut alles, was er will. Er tut alles, was er will. Ich kann jetzt sagen, Allah ist derjenige, der den Baum erschaffen hat. Allah ist derjenige, der die Sonne gemacht hat. Allah ist derjenige, der das und das getan hat. Er hat es getan. Er hat, was hat er getan? Er hat zum Beispiel den Himmel so diese Farbe gegeben, den er hat. Und so weiter und so fort. Das heißt hier, ich beschreibe eine Handlung Allahs, subhanahu wa ta'ala, auf eine Art und Weise, wie sie nicht wortwörtlich im Koran und der Sunna vorkommt, aber dennoch passt sie natürlich unter diese Ayah, unter diesen Namen oder in diesem Fall diese Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala selbst zugeschrieben hat. In diesem Fall bewege ich mich in einem Bereich, der in Ordnung ist, und keiner kann mir vorwerfen, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala einen neuen Namen gegeben hätte oder dass ich ihm eine neue Eigenschaft gegeben hätte. Ich darf also jetzt nicht kommen und sagen, aus dieser Ayah, jetzt lese ich kurz, bevor es der Autor gesagt hat, dann ist es nicht erlaubt, diesen anzuwenden, außer in eingeschränktem Sinn. Wie etwa der Begriff Al-Fa'il, der Tuende, und As-Sani', der Herstellende. Diese Begriffe werden nur in einer Verbindung angewandt, sowie in seinen Worten, er tut alles, was er will. Fa'anun lima yurid. Also wenn du über Allah subhanahu wa ta'ala erfährst, Allah wird in einer Sache beschrieben, wie diesen Fall, er tut, was er will. Das ist kein Name, den er sich gegeben hat. Also mach auch aus dieser Beschreibung keinen Namen. Sag also nicht jetzt, einer seiner Namen ist der Tuende zum Beispiel. Oder der Machende. Auf Arabisch wäre das hier Al-Fa'al oder Al-Fa'il. Okay? Das heißt, ich kann nicht aus einer Ayah, die Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, hinsichtlich seines Tuns, plötzlich daraus eine Eigenschaft ableiten oder daraus einen Namen ableiten. Hier muss ich aufpassen. Und es gilt wieder die Regel, die wir vorher gesagt haben, öfter gesagt haben, wir halten uns an das fest, was geschrieben steht, und gehen darüber hinaus, gehen eben nicht darüber hinaus. Ein anderes Beispiel, Allah sagt subhanahu wa ta'ala, Sunna Allahi alladhi atqana kulla shay. Es ist das Werk Allahs, der alles sehr geschickt gemacht hat. Oder der alles auf perfekte Art und Weise gemacht hat. Sunna Allah, Sun' ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala hergestellt hat. Hier ist übersetzt das Werk. Es ist das Werk Allahs. Darf ich jetzt aus diesem Begriff einen Namen ableiten? Ich darf aus diesem Begriff keinen Namen ableiten. Ich darf also nicht sagen, dass zum Beispiel einer der Namen Allah subhanahu wa ta'ala ist As-Sani', derjenige, der Werke macht. Es wird das beschrieben, was er gemacht hat, und zwar dass das Werk Allahs subhanahu wa ta'ala. Dieses Werk Allahs ist ein Geschöpf von ihm. Und es wird beschrieben. Aber ich darf nicht daraus jetzt einen Namen ableiten oder sagen, es gehört zu seinen Eigenschaften, dass er, Sani' ist oder ähnliches. Deswegen, ich muss mich an den Wortlaut halten, den Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Das ist die Zusammenfassung des Ganzen. Ich gebe ein weiteres Beispiel. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, sie schmieden Pläne und auch er schmiedet Pläne und Allah ist der beste Planschmied. Dieser Begriff des Planschmieds, wir schreiben ihn Allah subhanahu wa ta'ala genauso zu, wie Allah ihn zugeschrieben hat. In dem Zusammenhang, wie Allah ihn auch zugeschrieben hat. Denn das Pläne schmieden, wenn es gemacht wird gegen den Feind, dann ist es eine Sache der Vollkommenheit. Aber wenn ich jemanden einfach so als Planschmied bezeichnen würde oder als Listigen bezeichnen würde, dann hat das einen negativen Beigeschmack. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sich auch nicht als Planschmied bezeichnet, auf Arabisch Makir, oder als Listigen bezeichnet. Weil diese Begriffe sind nur vollkommen in dem Zusammenhang, in dem Allah subhanahu wa ta'ala ihn erwähnt hat. Tayyib, lesen wir weiter, was der Autor gesagt hat. Hier wird der Fehler jener deutlich. Übrigens, das ist ein Fehler, die auch berühmte Gelehrte gemacht haben. Deswegen auch von Ahl Sunnah Jama'ah. Deswegen wird darauf hingewiesen, damit man nicht diesen Fehler macht und nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Also es gibt zum Beispiel, habe ich mal bei einem Vortrag gehört, wie jemand gesagt hat, Allah subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, Allah ist derjenige, der die Farben erschaffen hat. Das heißt, er hat die Bäume, die Pflanzen meinetwegen grün gemacht und weiß nicht was, den Himmel blau. Und dann hat er daraus gesagt, weil färben auf Arabisch heißt Lawana, okay? Und dann hat er gesagt, also ist einer der Namen Allahs Al-Mulawin, derjenige, der Maler sozusagen. Der Maler. Oder derjenige, der färbt. Und sagen wir, nein, ach, das ist falsch, das darfst du nicht machen. Wenn du das machst, dann sagst du nämlich etwas, was Allah und sein Gesandter nicht über Allah subhanahu wa ta'ala gesagt haben. Und deswegen ist der Weg der Ahle Sunnah al-Jama'a auch unfehlbar, weil sie ja genau das sagen, was Allah gesagt hat. Und darüber hinaus nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Der Autor sagt, hier wird der Fehler jener deutlich, die für Allah Namen ableiten, diese den schönen Namen hinzufügen. Da kam einmal die Frage von einem Bruder, ob die 99 Namen, die aufgehängt werden in manchen Moscheen oder anderswo, ob das alles Namen Allah sind. Und dann habe ich ja gesagt, dass der größte Teil davon, also das zumindest von denen, die ich gesehen habe, ja, die sind Namen Allahs, aber ein Teil davon nicht. Warum? Weil da haben genau manche Leute diesen Fehler gemacht. Sie haben bestimmte Ayat genommen, wo Allah subhanahu wa ta'ala's Handlung beschrieben wird, und dann haben sie daraus Eigenschaften und Namen gemacht. Okay? Und das ist genau der Fehler, den sie gemacht haben. Weil das ist nämlich nicht Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, das sieht so aus, als wäre das ein Hadith, aber ist keine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam endet bei, wo er gesagt hat, Allah hat 99 Namen, 100 weniger einem. Wer sie auswendig kennt oder wer sie beherzigt, der geht ins Paradies. Und dann kommen die Namen aufgelistet. Und diese Auflistung der Namen ist nicht mehr Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hier wird der Fehler jener deutlich, die für Allah Namen ableiten, diese den schönen Namen hinzufügen und so etwa Namen wie Al-Makir, der Schlaue, der Listige, oder Al-Mukhadi', der Täuscher, der Betrüger und so weiter ersinnen. Das aber ist unter folgenden Gesichtspunkten ein Fehler. Erstens, Allah hat diese Namen für die Beschreibung seiner selbst nicht verwendet und somit ist es nicht erlaubt, sie zu verwenden. Zweitens, er, subhanahu wa ta'ala, berichtete über einige ganz bestimmte seiner Taten und es ist nicht zulässig, ihm aus diesen Taten abgeleitete Namen zuzuschreiben. Drittens, diesen Namen und somit dem, der durch sie benannt wird, kommt teils eine lobenswerte, teils eine tadelnswerte Bedeutung zu und darum ist es unmöglich, diese Namen auf Allah anzuwenden. Weil wir gesagt haben, die Namen Allah subhanahu wa ta'ala sind die schönsten und die höchsten in jeglicher Hinsicht. Also wenn es eine Hinsicht gibt, die nicht vollkommen ist, dann pass auf, dass du Allah subhanahu wa ta'ala das nicht zuschreibst, auch wenn du Gutes damit meintest, aber niemand weiß, was Allahs Namen und seine Eigenschaften sind, es sei denn, Allah hat es uns im Koran oder in der authentischen Sunna uns mitgeteilt. Viertens, sie gehören nicht zu jenen schönsten Namen, mit denen Allah sich selbst benennt. Das reicht als Argument. Fünftens, wenn derjenige, der diese Namen verwendet, selbst damit benannt werden und zu ihm gesagt werden würde, du Listiger, du Betrüger, dann wäre er damit ganz bestimmt nicht einverstanden. Okay? Also mach das nicht für deinen Herrn, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Allah aber hat die höchste Eigenschaft. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass der Begriff Mathal im Arabischen auch mit Wasf wiedergegeben kann, das heißt mit Eigenschaft oder Sifa. Surat An-Nahl, Vers 60. Wallahu ta'ala a'lam. So viel zu diesem Punkt. Wir gehen zu einem weiteren Punkt über, liebe Geschwister. Besonderheiten der Glaubenslehre der Ahlus Sunnah. Erstens, die Verwendung der Quellen des Islam und diese sind Koran und Sunnah, wobei von jeglichen Einflüssen, denen das islamische Milieu unterliegen mag und von Interpretationen, Neigungen und Streitigkeiten unterschiedlicher Gruppen Abstand genommen wird. Warum hat der Autor hier nicht auch den Ijma' erwähnt oder den Qiyas erwähnt als Quelle für Beweisführung? Naja, weil wenn wir über Al-Ghaib reden, dann nutzt uns der Ijma' nichts. Und es wird auch kein Ijma' über eine Ghaib-Angelegenheit geben, es sei denn, sie fußt auf einem Textbeweis, logischerweise. Weil wie sollen denn Gelehrte sich auf etwas einigen, wovon sie kein Wissen haben? Und das Gleiche gilt natürlich für Qiyas. Qiyas macht man nur bei Dingen, die eine Ähnlichkeit aufweisen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay. Allah azza wa jalla, nichts ist ihm gleich. Tayyib. Zweitens, die Abstandnahme von Zweifeln und Vermutungen und somit das Versperren der Wege des Satans. Das heißt, wenn wir uns über Allah subhanahu wa ta'ala unterhalten, dann ist vollkommen irrelevant, welche Meinung du hast, vollkommen irrelevant, was du vermutest. Das gilt sogar nicht nur für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern allgemein für Al-Ghaib. Wenn du über das Paradies sprichst, über die Hölle sprichst, auch da weißt du nur zu sagen, was du überliefert bekommen hast. Und erst recht, wenn es über Allah geht, subhanahu wa ta'ala, denn er ist anders als seine Geschöpfe, subhanahu wa ta'ala. Und dadurch, wie der Autor gesagt hat, versperren wir jeden Weg des Shaitan, der uns einflüstert, damit wir auf den falschen Weg gelangen in Bezug auf den Iman an Allah, subhanahu wa ta'ala. Drittens, die dritte Besonderheit der Glaubenslehre der Ahl Sunnah al-Jama'a, die Ehrbezeugung gegenüber Koran und Sunnah und das Festhalten an diesen. Denn, liebe Geschwister, wenn jemand sich immer nur an den Wortlaut hält im Koran, wenn er über Allah spricht, und wenn er sich immer nur hält an den Wortlaut in der Sunnah, wenn er über Allah subhanahu wa ta'ala spricht, das beweist, dass er Allah und seinen Gesandten liebt. Weil er genau nachspricht, was sie gesagt haben, weil er glaubt, dass was sie gesagt haben, ist vollkommen und auch die Art und Weise, wie sie es gesagt haben, ist vollkommen. Also jede andere Art und Weise, wie du es machen wirst und beschreiben würdest, wäre nicht mehr vollkommen. Also halten sie sich genau an diesen Text und das beweist ihre Ehrbezeugung, das beweist ihre Verherrlichung für den Koran und die Sunna des Propheten. Aber jemand, der sich stützt auf Aussagen außerhalb des Koran und der Sunna, der verherrlicht die Aussage dieser anderen Personen. Und er vernachlässigt in diesem Fall seine edlen Quellen, an die er sich normalerweise zu halten hätte. Viertens, die Bindung des Muslim an die frommen Vorfahren, sodass er sich dem Weg der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und jener Gelehrten, die ihnen folgten, anschließt. Das ist ebenfalls eine Besonderheit der Aqidah der Ahl Sunnah wal Jama'a, dass sie sagen, wir akzeptieren den Koran als Quelle und auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber, darüber haben wir gestern länger gesprochen, deswegen passe ich es an dieser Stelle zusammen, wir sagen, wenn es um die Religion geht, und die Religion ist, beinhaltet unser Leben, wenn es um die Religion geht, dann glauben wir fest, dass die uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, die As-Salaf As-Salih, am besten gewusst haben, wie der Koran zu verstehen ist, am besten gewusst haben, wie die Sunna zu verstehen ist, und dass wir, wenn wir ihnen folgen, dann sind wir recht geleitet. So wie Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, oder erstmal auf Arabisch, nachdem Allah azza wa jalla über viele Propheten gesprochen hat, in Surah Al-Baqarah, sagte er, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوُ. Das heißt, wenn sie, gemeint sind die Leute zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn, und natürlich zweigrangig jeder andere auch, der angesprochen ist durch die Botschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn sie an genau das Gleiche glauben, wenn sie an dasselbe glauben, wie auch sie geglaubt haben, das heißt die Propheten, die erwähnt wurden vorher, dann sind sie rechtgeleitet. Also wenn du genau glaubst, wie Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob und die anderen Propheten geglaubt haben, dann bist du rechtgeleitet. Sobald du etwas anderes glaubst, dann bist du irregeleitet. Und die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, zweifellos, waren rechtgeleitet, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, oder im Koran al-Karim heißt es, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Also sowohl ich als auch diejenigen, die mir folgen, befinden uns auf einem klaren Weg. Oder rufen zu Allah aufgrund eines klaren Beweises. Das heißt also, der Prophet und seine Anhängerschaft. Und seine Anhängerschaft sind in erster Linie die Sahaba radiallahu ta'ala anhu. Und wir haben lange über diese Thematik gestern gesprochen, deswegen kürzen wir es an dieser Stelle ab. Aber ich will nur noch mal betonen, wenn du dich unterhältst mit anderen Menschen, besonders natürlich, jetzt geht es hier um Muslime, die anderen Gruppen angehören in dieser Thematik, dann wirst du sehen, dass das genau der entscheidende Punkt ist. Sie werden auch eine Ayah aus dem Koran verwenden beim Argumentieren. Sie werden auch einen Hadith des Propheten beim Argumentieren verwenden. Aber wenn es darum geht, die Aussagen der As-Salaf al-Salih dann werden sie diese Generation überspringen müssen und sie werden zu Aussagen greifen müssen von späteren Menschen, meinetwegen wie Abu al-Hasan al-Ash'ari oder Abu Mansur al-Maturidi. Und sie müssen auf sie zurückgreifen, die viel später gelebt haben. Warum? Weil sie für ihre Aqida keine Beweise finden werden, auch die authentisch sind, aus den ersten drei Generationen, die Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden hat. Fünftens, der Koran erinnert an die Notwendigkeit, am Weg der ersten Muslime gewissenhaft festzuhalten und warnt davor, anderem zu folgen. Allah sagt es subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, sinngemäß besetzt in Surat al-Nisa, Surah 4, Vers 115, wer aber dem Gesandten entgegen wird, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist, Iqamat al-Hujja auf Arabisch, und einem anderen Weg als dem Weg der Gläubigen folgt. Wir haben gestern gesagt, wer sind die Gläubigen? Die Sahaba radiallahu ta'ala. Einen anderen Weg folgt als die Sahaba, wie gesagt, haben ihre Gesamtheit, werden wir dem zukehren, dem er sich zugekehrt hat und ihn der Hölle aussetzen, und wie böse ist der Ausgang. Und hier, das ist auch übrigens bei den Usul-Gelehrten ein Beweis für die Rechtmäßigkeit des Ijma'. Ebenso sagte er, subhanahu wa ta'ala, ihdina as-sirat al-mustaqim, leite uns den geraden Weg. Der Autor sagt, und dies ist der Weg der Frommen. Sechstens, sie lässt, das heißt unsere Aqidah, dem Muslim jene Beschreibung zuteil werden, mit der Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Wenn er sagt, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Sinngemäß übersetzt, das ist Surat An-Nisa, Surah 4, Vers 65, eine entscheidende Aya für jeden Menschen, der seinen Glauben prüfen möchte. Aber nein, bei deinem Herrn, Allah Azza wa Jal schwört bei sich selbst, sie glauben nicht eher, bis sie dich, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist, und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fügen. Wenn du also mit einem anderen Menschen, einem anderen Muslim, dich uneinig bist in irgendeiner Angelegenheit, und du schaust nach, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam darüber gesagt hat, du schaust nach, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam an die Namen und Eigenschaften Allahs geglaubt, genau auf die gleiche Art und Weise hast du zu glauben. Sobald jemand kommt und sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat etwas gesagt, aber er meinte etwas anderes, sagst du, stopp, ich glaube an das, was mein Gesandter gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, und ich füge dem nicht hinzu, und er meinte genau das, was er gesagt hat, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte die arabische Sprache ausgezeichnet sprechen, und wenn er etwas anderes gemeint hätte, als er gesagt hat, dann hätte er uns darauf hingewiesen, denn er hätte uns nicht einfach im Dunkeln stehen gelassen, sallallahu alaihi wasallam. Siebtens, sie eint die Reihen der muslimischen Gemeinschaft und ihr Wort auf der Grundlage von Koran und Sunna. Liebe Geschwister, die Muslime werden vereint, wenn ein Muslim aufruft zum Buche Allahs und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Muslime werden gespalten, wenn ein Muslim zu etwas anderem aufruft als diesen beiden Quellen, beziehungsweise wenn er zu diesen beiden Quellen aufruft und noch zu dritten und vierten und fünften Quellen. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Haltet allesamt fest an Allahs Seil. Ibn Mas'ud sagt, der Seil Allahs ist der Koran. وَلَا تَفَرَّقُوا, und geht nicht auseinander. Das ist unsere Quelle. Deswegen, wenn man sagt, der Koran alleine, ist kein Problem, weil der Koran fordert uns auf, an den Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu glauben und ihm zu gehorchen, wie wir natürlich wissen. Allah sagt subhanahu wa ta'ala in der weiteren Folge der Aya, ich stelle es direkt auf Deutsch vor, und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart, das heißt, als ihr zerstritten wart. Wann? Vor dem Koran. Das heißt, der Koran hat euch vereint. Als ihr Feinde wart und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet, und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch davor dann errettete. So macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet werden mögt. Jeder versteht aus dieser Ayah, dass der Koran vereint und alles andere außer dem Koran spaltet. Gott bewahre. Achtens. Sie allein hält an der vollkommenen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam fest. Ahle Sunna al-Jama'a mit ihrer Aqidah, mit ihrer Glaubenslehre, sie halten ganz alleine an der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam fest. Und der Grund dafür ist, denn er sagte sallallahu alaihi wasallam, ihr kennt den Hadith, den wir auch gestern erwähnt haben, wo der Prophet gesagt hat sallallahu alaihi wasallam, dass diejenigen, die nach ihm leben werden, viel Uneinigkeit erleben werden, viel Uneinigkeit sehen werden. Und er sagte, als Ausweg aus dieser Misere, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Haltet an meiner Sunna fest und an der Sunna der rechtgeleiteten Kalifen nach mir, das sind die, gehören zu As-Salaf al-Salih. Haltet verbissen daran fest, das heißt, lasst nicht los. Das Gebiss des Menschen ist nämlich einer hat mir mal gesagt, sogar die stärkste Muskulatur im ganzen Körper. Haltet verbissen daran fest, hütet euch vor den Neuerungen in der Religion, denn jede Neuerung, jede, unausnahmslos, jede Neuerung ist eine Unzulässigkeit, eine Bid'a, und jede Unzulässigkeit ist ein Irrtum. Und neuntens, sie hält den Einzelnen vor der Vernichtung fern, indem das Eindringen in Neuerungen und Abweichungen unterlassen wird. Denn ist doch klar, wenn du mich und andere Geschwister aufrufst, nur am Koran der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam festzuhalten, dann wirst du ablehnen, sobald jemand etwas Neues hinzufügen möchte, sobald jemand eine weitere Quelle erwähnt, die werden wir gleich charter darauf eingehen, auch noch ein bisschen, sobald jemand eine andere Quelle erwähnt, wirst du sagen, stopp, mach halt, ich halte mich fest an diesen zwei Quellen, gerade wenn es um Allah subhanahu wa ta'ala geht, seinen Namen und seine Eigenschaften, und ich lasse nichts Neues zu. Kommen wir zum nächsten Abschnitt, den wir heute noch inshallah vorhaben, als letzten Abschnitt inshallah ta'ala, und dann fassen wir ein bisschen zusammen. Prinzipien und Grundlagen des Erkenntnisgewinnes und der Beweisführung in der Methodik der Ahlus Sunnah. Die Methodik der Ahlus Sunnah stützt sich auf erstens das Festhalten an Koran und Sunnah und das alleinige Heranziehen dieser als Quellen. Jegliche Meinungsverschiedenheiten und Konflikte werden auf diese Weise verwiesen, sowohl Grundlagen als auch Detailfragen betreffend. Sie stellt diese beiden Quellen nicht in Vergleich. Sie stellt diese beiden Quellen nicht in Vergleich, weder mit der reinen Verstandeskraft noch mit Analogien, weder mit Meinungen noch mit Neigungen, Emotionen oder sonstigem. Denn die Quelle ihrer Glaubenslehre sind allein Koran und Sunna und darin dem Weg der frommen Vorfahren As-Salaf folgend oder zu folgen. Zweitens, der Glaube an alles, also erstmal nochmal vielleicht zum Erstens, wir lehnen, wenn es um Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Namen und Eigenschaften geht und überhaupt um Allahs Religion subhanahu wa ta'ala geht, lehnen wir alles ab, was nicht gründet auf diesen beiden Quellen. Die Aufgabe des Verstandes, die werden wir inshallah ta'ala morgen besprechen. Also welche Aufgabe hat der Verstand, den werden wir morgen besprechen. Aber grundsätzlich, unsere Quellen sind diese, die wir erwähnt haben, und wir lehnen alles andere ab, Emotionen. Jemand sagt, es kann nicht sein, dass wir Allah so und so beschreiben. Sagen wir, stopp. Hat Allah es im Koran gesagt? Ja, das war's. Fertig. Deine Emotionen musst du herunterschrauben. Deine Emotionen müssen sich Allah ergeben. Deine Emotionen müssen sich dem Wort Allahs und dem Wort des Propheten sallallahu alaihi wasallam ergeben. Du musst dich mit deinen Emotionen komplett unterordnen. Und du kannst nicht sagen, ich habe es aber anders gelernt, das kommt mir aber komisch vor. Nein, lass der Maßstab, der urteilt, ob richtig oder falsch ist, Allahs Wort sein, subhanahu wa ta'ala. Und auch nicht dein Verstand, denn der Verstand kann nicht bei Allahs Worten wählen. Der Verstand kann vielleicht verstehen. Der Verstand kann verstehen, was man verstehen soll. aber der Verstand kann nicht bei Allah subhanahu wa ta'ala mitreden in dem Sinne, was er Allah zuschreibt, was er Allah nicht zuschreibt. Denn wir haben Allah nicht gesehen und wir kennen niemanden, der Allah gesehen hat. Und Allah ist nicht gleich seinen Geschöpfen. Laysa kimithlihi shay. Er ist nicht, walam yakun lahu kufuwan ahad, wie er sagte, niemand ist ihm jemals gleich. Und mit deinem Verstand kannst du nur über Dinge nachdenken, die du kennst. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist anders. Deswegen beim Zuschreiben von Dingen an Allah azza wa jal musst du mit deinem Verstand sehr, sehr vorsichtig sein. Denn es gibt Menschen, die gedacht haben, dass sie besonders intelligent sind, besonders schlau sind. Die haben dann im Laufe ihres Lebens, wie wir sehen werden im Laufe des Buches, inshallah ta'ala, die haben dann einen Ausflug gemacht. Die haben gedacht, sie wären schlauer. Sie wären schlauer als die frommen Vorfahren, die an Allah geglaubt haben, wie es im Koran Sunna steht. Und sie haben angefangen zu philosophieren. Und am Ende ihres Lebens sind sie doch wieder zurückgekehrt zur Glaubenslehre der Ahlus Sunna wal Jama'a. Zweitens, der Glaube an alles, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam authentisch überliefert ist, ist Pflicht, selbst wenn es sich um eine Ahad-Überlieferung handelt. Selbst wenn es sich um eine Ahad-Überlieferung handelt. Was das bedeutet, möchte ich kurz erklären. Jeder Muslim, wenn du zu einem Muslim sagst, du musst an das glauben, was authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Er wird natürlich sagen, ja. Kein Mensch wird sagen, nein. Aber wenn wir ins Detail gehen, hat es im Laufe der Geschichte Menschen gegeben, die eben nur an einen Teil der Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam geglaubt haben. Sie haben nur an einen Teil dieser Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam geglaubt. Ihr wisst, dass die Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam unterschiedlich stark sind, unterschiedlich authentisch sind. Das ist ja logisch. Wir haben als höchste Stufe überhaupt, nennt man im Arabischen Mutawatir. Mutawatir, das sind die Überlieferungen, die Mutawatir sind. Mutawatir kann man vielleicht übersetzen mit mehrfach überliefert, aber entscheidend ist, sie sind so authentisch, es gibt zu diesem Hadith, zum Beispiel, wie wir über Hadithe sprechen, so viele verschiedene Überlieferungsketten, so viele verschiedene, das heißt unterschiedliche Überlieferungsketten, dass der Verstand es ausschließt, dass hier sich jemand geirrt haben könnte oder über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gelogen haben könnte. Denn die Unabhängigkeit der Überlieferung und die Vielfalt davon und dahinzu kommt auch noch die Vertrauenswürdigkeit vieler Überlieferer, führt dazu, dass der Mensch sagt, es kann nur sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das so gesagt hat. Und darüber gibt es auch Bücher, die geschrieben worden sind und Werke, die das sammeln. Diese Art von Hadith sind nicht viele. Alhamdulillah, der gesamte Koran ist so überliefert worden, von Surat al-Fatiha bis Surat al-Nas. Was die Hadith angeht, sind es nicht sehr viele, aber es ist nicht die einzige Kategorie von Hadithen, die wir als authentisch bezeichnen. Sondern wir haben darunter, wissen wir, wenn wir einen Sprung machen und jetzt mal Kategorien wie Mashur und Aziz weglassen, wir haben Sahih zum Beispiel. Du hast öfter vielleicht gehört, der Hadith ist Sahih. Dieser Hadith, wenn du sagst, der Hadith ist Sahih, weil er zum Beispiel in Sahih Bukhari sich befindet oder in Sahih Muslim sich befindet, da fängt es schon an. Da fängt es schon an und dann gab es im Laufe der Geschichte Menschen, die diese Hadithe verworfen haben, wenn es um den Glauben geht. Die diese Hadith verworfen haben und geleugnet haben, wenn es um die Aqidah geht. Und da haben wir schon ein Problem, weil die Ahlus Sunna al-Jama'a akzeptiert jede Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, solange die Hadith-Gelehrten sagen, sie ist authentisch. Das heißt, du darfst, mit authentisch meine ich, nicht Sahih oder Hassan oder Mutawatir, mit authentisch meine ich, sie hat irgendeine Stufe der Authentizität erreicht, durch die du diese Worte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreiben darfst. Und die niedrigste Stufe davon ist Al-Hasanu li-Ghayrihi. Die niedrigste Stufe davon ist Al-Hasanu li-Ghayrihi und die höchste Stufe davon ist Mutawatir. Irgendwas dazwischen, all das darf man dem Propheten, muss man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreiben und ist authentisch. Wie gesagt, es gab Leute, die Dinge geleugnet haben, die Aqida-Aspekte geleugnet haben. Warum? Es ist doch authentisch überliefert. Ja, sie sagen, es ist aber nur von einem Überlieferungsweg überliefert worden und deswegen hat er es geleugnet. Und sie haben sehr viele Widersprüche in ihrem Glauben und sie haben sehr viele Widersprüche auch in ihrem Din allgemein. Und deswegen die Zusammenfassung, ohne darauf tief einzugehen, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du hörst, dass die Gelehrten der Hadith-Wissenschaft, Imame wie Al-Bukhari und Muslim und andere, einen Hadith als authentisch bezeichnet haben, dann halte dich daran, auf dass du recht geleitet werden mögest. Drittens, drittes Prinzip und eine Grundlage im Erkenntniserwerb, der gesunde Verstand steht im Einklang mit der authentischen Überlieferung und niemals im Widerspruch zu dieser. Bei einem scheinbaren Widerspruch aber hat die Überlieferung Vorrang. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Wenn du eine Überlieferung hast über den Propheten, Entschuldigung, über Allah subhanahu wa ta'ala im Hadith oder im Koran, und diese Überlieferung oder diese Ayah über Allah für dich, das ist ein Widerspruch zu dem, was du verstanden hast von der Religion. Dann machst du Stopp und sagst, mit Sicherheit bin ich derjenige, der etwas falsch verstanden hat. Denn was Allah gesagt hat, sein Gesandter, ist 100% die Wahrheit. Einfaches Beispiel, und darauf, ich weise nur kurz darauf hin, wir werden, wenn Shatara dahin kommen. Und zwar heißt es in einem Hadith, dass Yawm al-Qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala zum gläubigen Menschen sagen wird, mein Diener, ich wurde krank und du hast mich nicht besucht. Maridtu, falam ta'udni, du weißt im Hadith. Ich wurde krank und du hast mich nicht besucht. Wenn jetzt dein Verstand sagt, Allah subhanahu wa ta'ala wird doch nicht krank, also stimmt was nicht mit dem Hadith, sagst du Stopp. Der Hadith ist in Ordnung. Dein Verständnis davon ist das Falsche. Dein Verständnis davon ist das, was falsch ist. Und wir werden inshallah ta'ala zu der Erklärung dazu inshallah ta'ala kommen, weil das sind ja auch Scheinbeweise von anderen Gruppen, die Namen, Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala deuten bzw. uminterpretieren. Weil sie etwas falsch verstanden haben, also sie haben gedacht, Allah subhanahu wa ta'ala würde gemäß dieser Überlieferung krank werden, ist aber nicht der Fall, denn sie haben es nur falsch verstanden. Wer den Hadith von Anfang bis zum Ende liest, versteht, was damit gemeint ist und weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemals krank wird, subhanahu wa ta'ala, denn er ist Al-Hayy. Und wir haben gesagt, Al-Hayy ist der Lebendige, aber derjenige, der hinsichtlich seiner Lebendigkeit vollkommen ist. Und zur Vollkommenheit seiner Lebendigkeit gehört, dass er nicht müde wird und dass er nicht krank wird, subhanahu wa ta'ala. Viertens, die gesetzlichen, aber wichtig ist hier, die Überlieferung allgemein, sie kann niemals dem Verstand widersprechen. Wenn der Verstand gesund ist. Wenn der Verstand nicht gesund ist, dann natürlich, er kann Widersprüche sehen. Aber das ist kein wirklicher Verstand im eigentlichen Sinne. Tayyib. Viertens, die gesetzlichen Beweise können sowohl aus der Offenbarung stammen, als auch aus logischen Beweisen, sofern der Gesetzgeber darauf hingewiesen hat. Also, und das ist auch wichtig übrigens für den Fiqh, wenn wir reden von Beweisen, dann meinen wir unterschiedliche Formen von Beweisen. Ein Beweis kann sein, eine Aussage Allahs, subhanahu wa ta'ala, ein Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ein Beweis aber, je nach Thema, könnte auch sein, der gesunde Menschenverstand. Aber das hängt eben ab vom Thema, das ich untersuche. Deswegen hat der Gelehrte hier darauf hingewiesen und gesagt, man kann sich auch auf logische Beweise stützen, sofern was der Gesetzgeber darauf hingewiesen hat. Ein einfaches Beispiel vor Gericht. Wenn du vor einem muslimischen Richter bist, dann und du wirst aufgefordert, deine Beschuldigung zu beweisen, weil du jemandem irgendetwas vorgeworfen hast, was er gestohlen hat oder was auch immer, dann wirst du aufgefordert, einen Beweis zu erbringen dafür. Und dieser Beweis kann ein logischer Beweis sein und wird wohl logischerweise nicht eine Ayah aus dem Koran sein oder ein Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ich denke, die Sache ist klar, weil der Gesetzestext eben darauf hinweist. Fünftens, die Wahrung des Offenbarungstextes und die Abstandnahme von Interpretationen, somit gilt das Festhalten am äußeren Wortlaut für die Ahle Sunna als Grundlage. die Wahrung des Offenbarungstextes. Das heißt, wir halten uns an das, was Allah gesagt hat. Die Abstandnahme von Interpretation. Was meint man mit Interpretation? Interpretation natürlich hat, dieser Begriff hat verschiedene Bedeutungen. Aber gemeint ist in diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, dass man sagt, dieses Wort bedeutet nicht das, was es eigentlich bedeutet, sondern mit diesem Wort ist eigentlich etwas anderes gemeint. Wir müssen hier die Usul-Gelehrten unterscheiden bei einem Begriff folgende Kategorien. Wenn ich ein Wort habe, ich brauche diese Erklärung kurz, weil der Gelehrte gesagt hat, der äußere Wortlaut gilt als Grundlage. Wenn ich ein Wort habe und dieses Wort hat unterschiedliche Bedeutungen, gehen wir mal von zwei Bedeutungen aus, um die Sache einfach zu machen. Ein Wort hat zwei Bedeutungen. Und ich möchte jetzt wissen, welche der beiden Bedeutungen Allah subhanahu wa ta'ala meinte. Oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam meinte. Dann gibt es folgende Fälle, logische Fälle. Entweder die eine Bedeutung ist diejenige, die hervorragt. Das heißt, die eine Bedeutung ist diejenige, an die man normalerweise denkt. Und die andere Bedeutung ist eine Bedeutung, an die man nicht im ersten Augenblick denkt. Okay? Das heißt, wir haben eine offensichtliche Bedeutung und eine verborgene Bedeutung. Oder die beiden Bedeutungen sind gleichwertig. Das sind die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Gibt es eine andere? Entweder die eine ist deutlicher als die andere oder sie sind beide gleich deutlich, oder? Okay. Ihr schweigt alle, ich weiß nicht, denkt ihr nach oder denkt ihr ans Essen? Habt ihr Hunger? Okay. Inshallah, wenn jemand das nicht verstanden kann, nochmal anhören. Die Bedeutungen, wenn sie beide gleichwertig sind, dann nennt man dieses Wort Mujmal. Mujmal bedeutet in diesem Zusammenhang, wir wissen nicht, was jetzt genau gemeint ist und wir brauchen einen Beweis außerhalb dieser Ayah, zum Beispiel der Kontext, ein Ayah vorher, ein Ayah nachher, ein anderer Ayah, ein Hadith, der uns erklärt, was damit genau gemeint ist. Ich mache euch ein Beispiel, das ist ein Paradebeispiel, wenn ihr mal Fiqh-Bücher liest. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Die geschiedenen Frauen sollen mit sich selbst drei Quru abwarten. So, Al-Qar oder Al-Qur, was ist damit gemeint? Die einen Gelehrten sagen, damit sind die Menstruationstage gemeint und die anderen sagen, damit sind die Reinheitstage gemeint. Diese beiden Begriffe sind absolut gleichwertig. Das Wort im Arabischen kann man so verstehen und so verstehen. Diese Ayah nennt man Mujmal. Mujmal. Und sie bleibt, das heißt, es ist nicht klar, was jetzt damit gemeint ist. Wann wird sie Mubayyan, das heißt verdeutlicht, was damit gemeint ist? Sobald ich einen Beweis habe. Ich werde die Thematik jetzt nicht eingehen, aber ich will nur das erklären, was damit gemeint ist. Das heißt, es kann sein, für dich ist sie Mujmal und für mich ist sie Mubayyan. Das ist relativ. Aber jetzt machen wir ein anderes Beispiel, weil wir hier sind bei den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Ich mache aber erstmal ein Beispiel aus der deutschen Sprache. Wenn ich dir sage, den Begriff sage, Zug. Der Begriff Zug, da wir auch gerade da vorne eine Eisenbahn haben, du denkst an diese Waggons, die auf den Gleisen fahren und die früher mit Dampf betrieben worden sind, heute mit Strom. Aber könnte ich nicht meinen, einen Windzug? Könnte ich sein. Also ich Zug, da könnte sein, ich meinte damit einen Spielzug. Oder? Hätte auch sein können, dass ich meinte, dass du einen Zug hast, im Sinne von, dass du krank geworden bist. Richtig? Und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Bedeutungen sind auch Bedeutungen des Wortes Zug. Aber an welche Bedeutung denkt man im ersten Moment? An dieses Gefährt. So. Und deswegen, liebe Geschwister, diese Bedeutung, die hervorsticht, diese deutliche Bedeutung, nennt man auf Arabisch Rajih. Und die andere nennt man Marjuh. Rajih heißt schwerwiegender oder schwergewichtiger. Das wiegt in der Waagschale schwerer. Und Marjuh ist genau das Gegenteil davon. Oder man nennt die eine Bedeutung Zahir, und das, was der Gelehrte hier verwendet hat, die äußeren Wortlaut, Zahir, und die andere nennt man Muawwal. Und jetzt, was er sagen will, ist, und das ist ein wichtiges Prinzip, wer damit nicht einverstanden ist, muss an dieser Stelle argumentieren. Also wer später, wenn wir über die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, sagt, ich glaube nicht an das, ich glaube damit was anderes gemeint, dem müssen wir sagen, langsam, Achi, warst du damals mit dem Prinzip, was wir herausgearbeitet haben, einverstanden oder nicht? Ich gebe einen Tipp jetzt. Entweder du bist jetzt damit einverstanden oder du bist jetzt nicht damit einverstanden. Die Ahle Sunnah sagt, möge Allah uns zu ihnen gehören lassen, sie sagen, dass wir grundsätzlich an die offensichtliche Bedeutung des Wortes zu glauben haben. Und danach sollte es einen Beweis geben, dass nicht diese Bedeutung gemeint ist, dann glauben wir an was anderes. Und darüber kann man sehr lang sprechen, weil das ist auch besonders für den Fiqh relevant. Aber ich möchte kurz den Abschnitt noch zu Ende bringen, wie ich euch versprochen habe, inshallah. Sechstens, die Zusammenführung verschiedener Hinweise, die allesamt auf den gesamten Koran und auf die gesamte Sunna zurückgeführt werden, bevor irgendein Urteil gefällt wird. Sehr wichtig, dass bevor man redet über einen Hadith, dass man alle Überlieferungen desselben Hadithes zusammenfügt. Dann die Überlieferung anschaut, die mit der gleichen Thematik zu tun haben. Wenn du urteilen willst, zum Beispiel, ob eine Sache halal oder haram ist, das reicht nicht, einen Hadith anzuschauen. Und dadurch entstehen leider viele Fehler. Du musst diesen Hadith anschauen, seine gesamten Überlieferungswege und auch die anderen Hadithe anschauen, die, wie heißt es, ein einfaches Beispiel, die meisten Gelehrten sagen, dass man im Stehen nicht trinken darf. Jetzt kommt jemand und liest einen Hadith, wo der Prophet es verboten hat, im Stehen zu trinken. Jetzt sagt man, subhanallah, hat es doch verboten. Wie können die meisten Gelehrten sagen, dass es halal ist? Sie sagen makruh, aber sie sagen, es ist immer noch halal. Yani. Und dann fängst du an zu sagen, subhanallah, yani, die richtigere Ansicht ist, dass man, und so weiter und so fort. Ich meine, dieses Thema, sowieso gibt es verschiedene Ansichten dazu, aber das ist nicht das Problem. Es geht nur um den Fehler, den man macht. Sagst du, nein, ach, langsam, warte mal, es gibt eine andere Überlieferung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wo er im Stehen getrunken hat, sie ist ebenfalls authentisch, und deswegen die Gelehrten schauen beide Hadithe an, nicht nur einen an, und es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, wie man Hadithe miteinander zusammenfügt. Tayyib, aber das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Dann nächstens, siebtens, das Zurückgreifen auf das Verständnis der frommen Vorfahren hinsichtlich der Texte von Koran und Sunna, denn sie kannten unter allen Menschen den Willen Allahs und den Willen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam am besten, und es geschah zu ihren Lebzeiten, dass sich die Offenbarung ereignete, darüber haben wir letztes Mal lang gesprochen. Achtens, die Unfehlbarkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist bestätigt und die muslimische Gemeinschaft ist durch ihren Konsens vor Irrtum geschützt. Das heißt, wir glauben, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er über Allah spricht, wenn er über seine Religion spricht, das heißt, wenn er die Botschaft überbringt, dass er das auf die perfekte Art und Weise macht und dabei keine Fehler macht, sallallahu alaihi wasallam. Neuntens, es gibt in der muslimischen Gemeinschaft manche, denen göttliche Eingebung zuteil wird. Der gute Traum ist eine Tatsache und die Firasa ist für den Muslim bestätigt. Das heißt, hier ist mit, der Hadith des Propheten Muhaddath und Mulham gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala Menschen Ideen eingibt, auf eine Art und Weise, wie Allah es will, subhanahu wa ta'ala, so wie es mit Leuten gemacht hat, wie Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Ebenso der gute Traum ist eine Tatsache, das heißt, dass es Träume gibt, die von Allah sind, subhanahu wa ta'ala, und die sich bewahrheiten, und dass es Menschen gibt, die das interpretieren können und die manchmal uns etwas erklären, was wir vorher nicht gewusst haben. Und die Firasa. Die Firasa eines Muslims ist sein Scharfsinn. Der Scharfsinn, der Einblick, eine Art Erkenntnis, dass Allah dem Gläubigen gewährt und das ihn Gutes vom Schlechten und Wahres von Falschem unterscheiden lässt. Je stärker der Glaube, umso stärker ist auch die Firasa. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Wenn ihr Allah fürchtet, gebt ihr euch Unterscheidungsgewalt. Je mehr du Allah fürchtest, desto besser erkennst du die Wahrheit und desto besser erkennst du die Falschheit. Und es gibt eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die allerdings umstritten ist. Manche Gelehrte bezeichnen sie als Hassan, andere als Da'if, manche als Da'if, manche sogar als Madu'. Und zwar heißt es darin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. Das heißt, sinngemäß übersetzt, seht euch vor dem Scharfsinn des gläubigen Menschen, denn er schaut mit dem Lichte Allahs. unabhängig von dieser Überlieferung, manche stärken sie aufgrund der verschiedenen Überlieferungsketten, unabhängig davon, wir alle kennen den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er gesagt hat, Entschuldigung, der Hadith Qudsi, heiliger Hadith, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, der gläubige Diener nähert sich mir durch freiwillige Taten so lange, bis ich ihn liebe. Wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Auge, mit dem er schaut, sein Gehör, mit dem er hört, seine Hände, mit denen er greift und sein Fuß, mit dem er geht. Und wenn er mich bittet, dann werde ich sein Bittgebet erhören. Und wenn er mich um Zuflucht ersucht, so werde ich ihm zweifellos Zuflucht gewähren. Dieser Hadith, dieser authentische Hadith, beweist die gleiche Thematik, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem gläubigen Menschen beisteht und dass er dadurch Dinge erkennen kann und sehen kann, die ein anderer Mensch nicht sieht, aufgrund eben, es hat mit der Taqwa zu tun und mit den Nafila verrichten, freiwillige Gebete verrichten und so weiter und so fort. Zehntens, Diskussion und Auseinandersetzung darüber, was zur Verdeutlichung der Wahrheit geeigneter ist, ist vom Gesetz selbst her gefordert. Dabei den anderen aber zu demütigen und zu erniedrigen, ist nicht erlaubt. Wenn wir als Ahle Sunna reden mit anderen Menschen und wir wollen sie überzeugen, dann überzeugen wir sie, ohne sie zu beleidigen und ohne sie zu demütigen, denn das ist absolut kontraproduktiv. Elftens, eine Neuerung wird nicht mit einer Neuerung und Nachlässigkeit, wird nicht mit Übertreibung begegnet, sondern es ist notwendig, auch in der Zurückweisung derselben Methodik der Offenbarung zu folgen. Das heißt, ich gebe ein Beispiel dafür. Also prinzipiell wird gesagt, wenn du eine Neuerung, eine Bid'a bekämpfen willst, bekämpfe sie nicht mit einer gleichen. Ja? Und wenn du also Menschen die Sunna beibringen willst, bringen sie ihnen nicht über die Bid'a bei, sondern bringen ihnen die Sunna gemäß der Sunna bei. Und sag nicht, ja, die Leute heutzutage, sie sind aber anders und sie brauchen das dringend, diese Feier und weiß nicht was. Nein, bringe den Leuten die Sunna bei, so wie der Prophet sie beigebracht hat, und ersetze nicht die eine Neuerung durch eine andere. Und 13. und letztens, unklare Stellen im Offenbarungstext werden im Lichte der Eindeutigen betrachtet. Im Gegensatz zu Ahl Bid'ah, sie benutzen die unklaren Stellen, um daraus Dinge abzuleiten, wie zum Beispiel, gibt es eine Gruppe, ohne ihren Namen zu nennen, Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, وَبِنْ نَجْبِهُمْ يَحْتَدُونَ, und auch an den Sternen orientieren sie sich, an den Sternen orientieren sich, die Eier geht um was, es ist eine Ni'ma von Allah, dass es Sterne gibt und die sich immer, dieses Bild sich immer regelmäßig wiederholt, damit auch derjenige Schiffskapitän auf dem Meer erkennen kann, welche Richtung er fährt. Wäre ja katastrophal, wenn der Nordpolarstern einmal im Osten und einmal im Süden ist. Richtig? Und wohin fahren soll. Und deswegen, Alhamdulillah, ist eine Ni'ma von Allah. Und jetzt kommen manche Menschen und sagen, mit den Sternen sind 12 Imame gemeint, die wir folgen müssen. Okay? Das nennt man nicht Interpretation, Deutung, das nennt man Tahrif, Verfälschung. Und die klaren Stellen im Koran, wenn es unklare, das ist nicht mal, also das ist sogar ein schlechtes Beispiel von mir, weil das ist keine unklare Stelle, eigentlich eine klare Stelle. Aber wenn es eine unklare Stelle gibt, dann verstehen wir sie im Lichte der eindeutigen Ayat, wie es auch der logische Verstand erfordert. Wallahu a'lam, ich möchte an dieser Stelle Stopp machen. Und inshallah ta'ala ist nicht schlimm, da können wir beim nächsten Mal zusammenfassen, was wir heute uns erarbeitet haben an zahlreichen Punkten, als eine schöne Art Einleitung und Wiederholung. Denn ich möchte die Zeit nicht unnötig überschreiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.